Von England bis Uganda, von Luke Littler bis Ocheng, Teil 1 der großen Vorschau auf den World Cup of Darts 2026 in Frankfurt am Main, jetzt hier bei Checkout.
Hier ist Checkout,
der Sport1 Darts Podcast
mit Kevin Schulte
und Micha Wattenberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Wir melden uns mit einer ganz besonderen Ausgabe und zwar lange angekündigt. Wir freuen uns sehr drauf auf die gemeinsame Folge mit den Kollegen von Shortleg. Erstmal hole ich aber meinen wunderbaren Podcast-Kollegen Micha Wattenberg herein zur großen World Cup of Darts Vorschau. Hi.
Ja, hi Kevin. Ich freue mich wieder einmal sehr auf diese Folge. Es hat mir im letzten Jahr schon sehr Spaß gemacht mit dir und mit den Kollegen und genauso freue ich mich natürlich jetzt auch in diesem Jahr drauf.
Ja, ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und grüße jetzt an dieser Stelle die zwei Kollegen von Shortleg. Einmal Marvin Vandenboom, grüß dich, hi.
Hallo Kevin, hallo Micha, ich freue mich wieder mit dabei sein zu dürfen wie im letzten Jahr.
Und bekannt aus dem Samsener Storchencup 2025, unter anderem aber natürlich auch aus dem Shortleg-Podcast und von Daten.de, Moritz Kethner, hi.
Es musste natürlich fallen, Kevin, deswegen vielen Dank für diese Einleitung und für mich auch das erste Mal, dass ich hier in diesem Quartett mitwirken darf und freue mich auf die Folge.
Ja, zu der heutigen Folge. Also es wird jetzt parallel, also zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr diese Folge hört, könnt ihr auch bei den Kollegen von Shortleg dann schon den zweiten Teil der großen World Cup of Darts Vorschau finden. Das ist derselbe Vorgang wie im vergangenen Jahr. Wir werden hier jetzt gleich die Top 4 Nationen, die gesetzten 4 Länder des diesjährigen World Cups besprechen, plus die ersten 4 Gruppen, die Gruppen A bis D und alle anderen Gruppen, plus eine kleine Diskussion über den Modus, über vielleicht ein Modus der Zukunft, den werdet ihr auch finden in Teil 2 im Podcast-Feed von Shortleg. Und der Link dazu ist natürlich auch hier in der Folgenbeschreibung. Genauso auch natürlich die Links zu Patreon für 3,57 € im Monat inklusive der Mehrwertsteuer seid ihr dort am Start. Genauso natürlich auch die Links zu unseren Social-Profilen und zum Sport1 Darts Newsletter. Und damit würde ich sagen, gehen wir dann auch direkt in die Inhalte rein. Kurz zum Überblick, also das Turnier hat sich jetzt nicht verändert, es geht von Donnerstag bis Sonntag mit der ein oder anderen Doppelsession mit 40 Teilnehmern, 4 gesetzten, 36, die in der Gruppenphase starten. Soweit erstmal die Rahmendaten, Micha.
Genau, und dann haben wir mit den 36 Nationen, die in der Gruppenphase starten, eben 12 Gruppen A3 Teams. Die 12 Gruppensieger kommen dann in das Achtelfinale zu den gesetzten 4 Nationen, sodass mit 16 Nationen dann der K.O.-Baum runtergespielt wird. Die gesetzten Nationen sind einmal in der oberen Turnierbaumhälfte England an 1 gesetzt und Schottland an der 4. In der unteren Turnierbaumhälfte sind es die Niederländer an 2 und die Nordiren, die Sieger aus dem letzten Jahr, an 3. Und in den 12 Gruppen gibt es jeweils einen Gruppenkopf, der ist gesetzt und die 24 weiteren Teams wurden dann zu diesen 12 Gruppenköpfen dazugelost. Am Donnerstag beginnt der World Cup of Darts mit den Auftaktspielen. Freitag haben wir eine Doppelsession, Samstag dann das Achtelfinale, Sonntagnachmittag das Viertelfinale und Sonntagabend dann Halbfinale und Finale. Parallel zu Deutschland und Curaçao bei der WM. Und ja, wir haben eine kleine Neuerung ja gehabt in der Qualifikation für den World Cup für die einzelnen Nationen. Nichts Großes, aber eine Kleinigkeit. Viele Länder wurden jetzt über die Challenge Tour aufgefüllt und da jetzt einmal die Frage in die Runde vielleicht an Marvin und an Moritz. Findet ihr, dass das eine gute Neuerung ist im Vergleich zu den teils Qualifiern, teils lokalen Touren, die genommen wurden bislang in den letzten Jahren, gut oder nicht?
Ja, ich würde einfach mal beginnen. Also ich finde es eine gute Änderung, ehrlich gesagt. Ich bin nicht so der Fan von so Eintages-Random-Qualifiern, wo dann ein Spieler irgendwie durchkommt, den man vorher fast auch noch nie gesehen hat. Wertet die Challenge-Tour ein bisschen auf und belohnt auch Spieler, einfach daran teilzunehmen und auch ein bisschen zu reisen. Kleiner Kritikpunkt, es kam halt wieder so spät, ne, dass man das erst nach der Q-School wirklich wusste dann auch. Und das fand ich wieder doof, weil Leute, die halt Q-School nicht gespielt haben, waren dann quasi auch wieder raus. Aber generell für mich eine positive Änderung.
Ja, und ich fand spannend an diesem Prozess, dass die PDC das Thema ja eigentlich ohne Not in die Regeln aufgenommen hat. Also das Regelwerk sieht bislang vor, die PDC kann eigentlich wählen, wen sie will. Und jetzt hat sie so gesagt, ja, okay, lieber doch die Challenge-Tour mit reinnehmen. Und das Lustige ist ja, wenn jetzt sich keiner findet aus der Order of Merit oder Challenge-Tour, dann steht da so sinngemäß drin, ja, dann müssen wir uns halt andere Qualifikationskriterien aussuchen. Wo man sich dann ja fragt, die stehen ja erst dann fest, wenn klar ist, dass keiner auf der Challenge Tour zum Beispiel gespielt hat. Also wir hatten jetzt diesen Slowenen zum Beispiel, der dann im 14. Event mal endlich sein Preisgeld eingesammelt hat. Da fragt man sich so, wenn der jetzt nicht gewesen wäre, dann wäre trotzdem irgendwann am 1. Juni so ein Fingerschnips gekommen und dann wären es andere Kriterien gewesen. Von daher so ein bisschen ohne Not eigentlich, weil es war nie der große Kritikpunkt, dass die PDC jetzt komplett random ausgewählt hätte. Aber dass man eine Rangliste ranzieht, auf jeden Fall gut.
Und vor allen Dingen war ein Spieler ja auch davon befreit, nämlich José de Sousa, der musste kein Preisgeld einsammeln. Hat er dann am Ende doch getan, glaube ich, ne, einen schmalen Taler, aber streng genommen wäre der auch ohne Preisgeld dabei gewesen. Das kann man natürlich hinterfragen, werden wir dann zu gegebenen Zeitpunkt in diesem Folgenpaket natürlich auch machen. Wir werden jetzt erstmal starten mit den Top 4 Ländern. England natürlich an 1 gesetzt, damit gehen wir rein. Wie im Vorjahr, da gab es dann den großen Zusammenbruch in Spiel 1 des Dreamteams Littler Humphreys gegen Deutschland, gegen Martin Schindler und Ricardo Pietrzko am Samstagabend ausgeschieden. Wird es diesmal besser laufen? Micha, geh gerne rein. Littler und Humphreys natürlich bei den Buchmachern der klare Favorit. Sicherlich auch bei uns der klare Favorit, wenn man jetzt erstmal so auf die Bilanzen der Einzelspieler schaut, kann es ja da gar kein anderes Urteil geben.
Ja, sie waren letztes Jahr schon krass favorisiert. Ich finde, in diesem Jahr ist es noch mal etwas extremer. Man sieht es auch bei den Buchmachern, du hast es angesprochen. Also wenn man da mal auf die Siegquoten schaut, was angeboten wird für die einzelnen Nationen, um das ganze Turnier zu gewinnen, dann steht England da bei einer 1,45er-Quote. Das ist absolut krass, zu was für Favoriten sie erkoren worden sind. Aber das natürlich auch zu Recht. Also Littler und Humphreys beide in einer bestechenden Form, beide absolut stark unterwegs, nicht zuletzt jetzt auch nach den Premier League Playoffs. Also irgendwie muss man schon sagen, dass kein Weg an England vorbeiführen wird. Ich finde, es ist noch extremer als im letzten Jahr, wo wir dann auch noch sprechen konnten über Wales, über die Nordiren, die wir in den Raum geworfen haben und so weiter. Die einzige Frage ist natürlich, wie werden die beiden zusammen harmonieren und wie, ich sag mal, wird Littler sich auf deutschem Boden präsentieren, weil das ist das erste Mal, dass er seit der EDC 2025 jetzt in Deutschland spielt. Wie wird das Ganze harmonieren? Wird Littler den World Cup so wirklich fühlen an der Seite von Humphreys? Aber für mich geht wirklich kein Weg an England dran vorbei. Das sind die absolut glasklaren Favoriten.
Aber ich würde das direkt nutzen, diese Thematik Littler und Team und Fans. Also ich glaube, es wird viel auf Humphreys lustigerweise ankommen. Also kann er Littler für dieses Team England begeistern und für diese Art, den World Cup anzugehen. Wir hatten ja letztes Jahr die Waliser, die sich ja auch so ein bisschen drüber lustig gemacht haben. So, ja, die sind so für sich und treten überhaupt nicht als Team auf. Ich glaube, auch wenn sie nicht als Team auftreten, sind sie trotzdem noch die glasklaren Favoriten. Also selbst wenn es nicht gelingt, Dinge zu verbessern im Vergleich zum letzten Jahr, glaube ich trotzdem, dass es wahrscheinlicher ist, dass England den World Cup gewinnt als nicht. Aber das ist für mich so ein zentraler Faktor, so, weil ihr ja auch beide in euren Premier League Playoff-Folgen so darüber gesprochen habt, ja, Littler, ist das alles reflektiert, was ist mit seinem Umfeld, werden Dinge geändert, öffentlich Fehler eingestanden und das kann er halt für sich als Einzelsportler machen, da ist er nur sich selber Rechenschaft schuldig, aber im Team funktioniert das halt nicht und da glaube ich, und ich schätze auch, dass Humphreys das kann, muss er Littler für Team England begeistern, er muss die Leitfigur sein und sagen, hier Fans, Thema Team, das kriegen wir jetzt dieses Jahr ein bisschen anders hin und dann würde das wahrscheinlich auch funktionieren. Und ja, die anderen Teams, das ist dann das zweite Thema, wo man nicht weiß, kann da überhaupt jemand drankommen.
Ich fand interessant noch die Aussagen von Littler jetzt in den letzten Tagen, ne, wo er auch meinte, ja gut, wenn ich jetzt den World Cup irgendwie gewinne, dann spiele ich halt noch die European Darts Championship und ja gut, dann müsste ich eigentlich auch noch die Players Championship Finals irgendwie dahin schaffen und das auch noch gewinnen, dann könnte ich mal alle Major-Turniere auf einmal in einem Jahr quasi nacheinander ziehen. Vielleicht auch ein Gedankenpunkt, den er auch noch genannt hat, jetzt am Wochenende in Kopenhagen, dass das Spiel gegen die Deutschen letztes Jahr, das wollten sie eigentlich nicht haben so früh im Turnier, zeigt auch wieder, ne, das Thema, Micha, was du gerade genannt hast, Deutschland, Thema Littler, Publikum, ja, wahrscheinlich wird es nicht noch mal im Achtelfinale noch mal dazukommen, ne, also von der Wahrscheinlichkeit her, Deutschland, England noch mal, vorausgesetzt, Deutschland kommt durch die Gruppenphase. Ich glaube, dann kommen sie auch besser im Turnier an. Das war sicherlich nicht dankbar letztes Jahr. 4-8, aber auch eine klare Niederlage, muss man sagen. Und Kevin, vielleicht auch immer die Debatte, ne, die wir letztes Jahr auch schon geführt haben. Wer legt vor? Spielt das überhaupt eine Rolle bei den beiden?
Ja, in der Tat. Also wer legt vor in den Legs, Littler oder Humphreys? Aus sportlicher Sicht würde ich sagen, spielt es keine Rolle. Ich bin generell der Auffassung, dass schon eher Littler über den Teamerfolg entscheidet, nicht jetzt, was seine Power am Board anbetrifft, sondern einfach so die Art und Weise, wie England da auftritt. Also ihr habt es eben angesprochen, Wales hat das nach dem Finale, ich hatte ja Gavin Price und Johnny Clayton explizit gefragt und da kam dann die Aussage, ja, alle haben als Team gespielt, nur ein Duo nicht und das waren eben die beiden Lukes. Ich denke, das werden sie bedingt auch natürlich durch diese Medienberichterstattung schon irgendwie, sie werden sicherlich versuchen, das auch anders wirken zu lassen, dann ist aber die entscheidende Sache, ist es wirklich anders, ne? Und kann Luke Littler sein Spiel auf so ein Doppel auch irgendwie hin manövrieren. Das ist ihm ja letztes Jahr überhaupt nicht gelungen. Man muss sagen, generell erfahren in Doppeln sind andere Spieler bei diesem World Cup. Ne? Das gilt jetzt nicht für die absoluten Spitzenleute, die machen das ja wirklich nie. Und Luke Humphreys hat aber eine Reife, eine menschliche und sportliche Reife, wo ich nicht davon ausgehe, dass es irgendwie an ihm scheitern wird. Also Littler darf natürlich dann nicht irgendwie auf die Fans zu sehr einsteigen, weil dann kann das natürlich dafür sorgen, bei entsprechend erneut schlechter Auslosung, dass es auch nach hinten losgeht. Aber natürlich, Marvin, du hast komplett recht. Was wäre das für ein Fiebertraum, wenn es erneut zu Deutschland gegen England kommt? Ich meine sogar, im letzten Jahr hier an selber Ort und Stelle haben wir genau dieses Szenario schon mal aufgemacht und sagten ja, wenn England hier irgendwie nicht gewinnt, dann vielleicht wegen so einer Geschichte, weil es dann irgendwie früh gegen die Gastgeber geht.
Man darf aber auch nicht außer Acht lassen, dass es halt im letzten Jahr das erste Mal für Littler war und er da ja quasi ins kalte Wasser geworfen wurde. Ja, er war da schon der absolut beste Spieler der Welt, von dem alle was erwartet haben, aber trotzdem erstes Spiel beim World Cup in seiner Karriere, dann gegen die Gastgebernation, dann die Situation mit den Fans und so weiter. Das war vielleicht einfach etwas, was ihn auch überfordert hat, auch wenn er das und das Umfeld um ihn herum das niemals zugeben und verbalisieren würde. Aber vielleicht war das halt der Fall. Und ich glaube, in diesem Jahr weiß er einfach schon etwas besser, was auf ihn zukommt, selbst wenn die Voraussetzungen jetzt mit den Fans und Co. nicht ganz optimal sind.
Ich hätte noch eine Frage, die ich in die Runde werfen wollen würde. Ist es vielleicht auch der letzte Schuss für das Team Littler gegen Humphreys? Also sollte das jetzt wieder in diesem Jahr nicht klappen, halte ich es für durchaus realistisch, dass Littler sagt, nee, World Cup, die nächsten Jahre kein Bock mehr und vielleicht muss dann mal jemand wie Nathan Aspinall ran, Kevin?
Ich finde, das ist ein guter Punkt, vor allen Dingen, weil du eben diese Interview-Aussage gebracht hast, dass ja Littler so ein bisschen damit kokettiert, doch einmal alle Titel zu besitzen. Vielleicht gibt es dieses Fenster auch nur jetzt. Und sobald er dann merkt, ach komm, Players Championship Finals zu erreichen, ist doch gar nicht mehr so leicht, ne, weil es reicht da jetzt auch nicht irgendwie nur zwei Turniere zu spielen. Wenn er dann da irgendwie mal eins nicht gewinnt, was ja immer wahrscheinlich ist, dann wird es schwer, in die Top 64 zu kommen. Und dann wird daraus so eine kleine Lawine, die es ihm dann vielleicht irgendwann doch als deutlich komplizierter erachten lässt, einmal alle Titel zu besitzen, die es zu besitzen gilt, major-technisch auf PDC-Level. Und dann würde ich sagen, könnte in Zukunft tatsächlich der World Cup auf Darts so ein bisschen hinten rüberfallen, ne?
Ja, könnte sein. Ich sehe aber auch irgendwie so ein Szenario, in dem Littler, selbst wenn er es dieses Jahr nicht gewinnen würde, doch noch irgendwie versucht, in den nächsten Jahren dann halt den World Cup zu gewinnen, um diese Karrieren, den Trophäenschrank der Karriere halt voll zu machen und alles einmal gewonnen zu haben, ne? Vielleicht, ich sag mal so, wenn es mit Littler und Humphreys trotz ihrer viel zu krassen spielerischen Dominanz nicht klappt, vielleicht ist es dann auch nicht Littler, der sagt, jetzt spiele ich nicht mehr. Vielleicht sagt Humphreys auch, ich habe an der Seite von Littler keine Lust und am Ende spielt Littler das mit einem anderen Partner. Ich weiß jetzt nicht, mit wem das halt unbedingt besser funktionieren würde an der Seite von ihm, aber ja, mal gucken.
Aber hätten wir denn Bock auf ein Duo Wade und Bunting, wenn beide plötzlich unabhängig voneinander sagen, boah, nee, World Cup.
Littler und Bunting fände ich aber wieder gar nicht so kacke, weil dann hätte Littler wieder so jemanden, der ihm doch sehr wohlgesonnen ist und zu Füßen liegt. Und ich sag mal, vielleicht wäre das für Littler noch mehr das Wohlfühlbecken, um dann den World Cup zu gewinnen.
Vor allen Dingen, wenn das Turnier zu dem Zeitpunkt immer noch in Deutschland stattfindet und dann wäre Stephen Bunting sicherlich der Letzte, der dann irgendwie von Luke Littler abrücken würde, wenn der irgendwie etwas Negatives in Richtung Publikum sagt oder macht. Also von daher, also aus Social Media Gründen, um das zu erleben, wäre ich gerne mal dabei, aber es muss auch nicht sein. Es ist ja dann auch schon immer so ein gewisses Fremdschampotenzial dabei, wenn die Kollegen sich äußern.
There's no greater feeling than playing darts at the side of Luke Littler.
So nämlich, ne? Jetzt die Frage, gibt es ein besseres Gefühl, als an der Seite von Michael van Gerven zu spielen oder aus der Sicht von Michael van Gerven an der Seite von Rian van Veen? Denn wir reden hier bei den Niederlanden über eine neue Besetzung. Im letzten Jahr Michael van Gerven zum wiederholten Male nicht beim World Cup am Start. Rian van Veen und Danny Noppert haben es gut gemacht, allerdings ohne den großen durchschlagenden Erfolg. Also die Gruppenphase war herausragend, aber es gab dann eben nicht den ganz tiefen Run. Jetzt in diesem Jahr Rian van Veen als Nummer 3 am Start und damit nominell die niederländische Nummer 1, Moritz. Was verändert das denn in dem Team? Verändert sich dadurch überhaupt irgendwas?
Dazu komme ich gleich am Ende meiner Analyse vielleicht. Also diese Ausgeglichenheit kann wirklich ein Faktor sein in meinen Augen. Ich hatte direkt mal eine Trivia-Frage zum Einstieg vorbereitet, aber die ist gar nicht so schwierig, weil die Frage wäre denn, welches Duo das letzte war, der Niederländer, weil wir ja diese ganzen Tausche sehen, dass überhaupt 2 World Cups hintereinander gespielt hat. Ob das noch irgendwer gerade schnell...
MVG und Barney tatsächlich, oder?
Nee, eins lag noch dazwischen, aber die war natürlich der letzte Titel, irgendwie 2018. Da gab es ein Duo, was wirklich zweimal
van
hintereinander...
Van Gerven, Van Diven wurde?
Nee.
Van Gerven Noppert?
Nee.
Van Gerven Vatimena?
Kein Van Gerven.
Dann klär uns auf.
Danny Noppert und Dirk van Duivenbode haben 2 World Cups miteinander gespielt. 22 und 23. Habe ich auch, deswegen.
Aber jetzt hast du mit der Trivia-Frage gemacht. Ja, eben. Jetzt hast du sehr gut dokumentiert, wie volatil dieses niederländische Doppel ist.
Und wie unwichtig scheinbar dieses Doppel im Speziellen war. Weil das war ja auch so lustig, weil Noppert so dieser ruhige Typ war und dann kriegt er von van Duivenbode einmal so einen Schlag gegen die Brust oder so, was ist denn jetzt los?
Da noch oder so,
ne? Ja, genau, und das passte irgendwie nicht, aber letztes Jahr, du hast gesagt, van Veen und Noppert, das hat eigentlich sehr gut funktioniert, haben dann nur irgendwie im Halbfinale ein bisschen Probleme bekommen, aber da haben die Schotten 8-0 vermöbelt, wenn ich das richtig habe, ne? Also das war ja schon dabei und jetzt eben diese Möglichkeit mit van Gerven zusammen, ich glaube wirklich, dass diese Ausgeglichenheit ein Faktor ist, deshalb, weil beide ihre Problemchen dieses Jahr auch haben, beide auch krankheitsbedingt einen Premier League-Spieltag absagen mussten und trotzdem war jetzt die Premier League-Saison, auch wenn sich beide mehr erhofft hätten, nicht komplett unterirdisch, aber so dieses gegenseitige Verständnis füreinander und ein Van Veen, der jetzt nicht das Gefühl hat, wie vielleicht vor 2-3 Jahren es gewesen wäre, oh, ich muss mit diesem Van Gerven mithalten, ich darf den nicht enttäuschen, das hatte man irgendwie bei diesen wechselnden Partnern das Gefühl, sei es Vatimena, Noppert, van Duivenbode, dass die immer irgendwie von van Gerven mitgezogen werden mussten. Und das ist jetzt halt nicht mehr so. Und deswegen kann ich mir das schon vorstellen, dass das ähnlich wie letztes Jahr gut klappen könnte.
Ich finde es sehr lustig in der aktuellen van Gerven-Situation und seinen Interview-Aussagen, die er zuletzt getroffen hat, jetzt hier über seine wechselnden Partnerschaften zu diskutieren. Marvin, was würdest du denn aber sagen, wer ist denn in diesem Team der Kapitän?
Das hat eigentlich... Rian van Veen gestern auch nochmal in einem Interview beim Nordic Darts Masters eigentlich schon geklärt. Und das ist eigentlich auch die Aussage, mit der wir alle gerechnet haben. Also Ranking-wise hat er gesagt, bin ich der Kapitän, aber wenn wir uns die Personen anschauen, dann natürlich nicht. Und ich glaube, damit haben wir alle gerechnet. Michael van Gerven wird dieses Team führen müssen als jahrelanger Nummer-1-Spieler der Niederlande. Und das ist dieses Jahr für mich auch so, auch wenn ich gar nicht weiß, ob er spielerisch aktuell besser ist. Ich weiß gar nicht, ob er die Frage überhaupt beantworten kann, weil Van Veen hat zu kämpfen auf der European Tour, vor allen Dingen zuletzt auch Pro Tour jetzt den Block gar kein Preisgeld eingespielt. Van Gerven sowieso immer viel up and down dieses Jahr. Klar, können die zusammen auch mal ein Topspiel raushauen. Die können auch, denke ich, England gefährden, wenn sie beide an ihr Maximum spielen. Vielleicht so mit als einzige Nation. starten aber auch dann kalt rein hier, ne? Dann am Samstag. Und da weiß ich nicht, letztes Jahr, wo Van Veen mit Noppert Vorrunde gespielt haben oder jetzt davor.
Ja, genau, Vorrunde genau. Letztes Jahr.
Da sind sie ja rasiert dadurch. Da konnte ich so ein bisschen einspielen. Van Veen meinte ja auch, Noppert, den kenne ich, wir kennen uns gut, wir wissen, so beide auch, wie der andere so ein bisschen fühlt. Und bei Van Veen, Van Gerven ist, glaube ich, schon noch so eine gewisse Distanz dann auch da. Und Van Veen schaut ja auch auf Van Gerven auf. Deswegen habe ich da auch Fragezeichen, was die Teamchemie angeht.
Ich glaube aber, dass es besser passen sollte als Van Gerven Noppert, weil Noppert ist ja dann nochmal komplett an dem anderen Ende der Emotionalitätsskala. Und da sehe ich Van Veen dann schon ein bisschen kompatibler für Van Gerven. Es ist einfach unheimlich schwer, einen passenden Partner für ihn zu finden, weil Van Dijvenbode ist es auch nicht. Der ist dann zu drüber manchmal, ne? Und verliert dann da so ein bisschen die Fasson. Also ich sehe schon aus niederländischer Sicht die berechtigten Hoffnungen, dass das richtig gut funktionieren kann und dass sie vielleicht auch Nummer 1 Contender sind. Aber wir reden hier über das an 2 gesetzte Team, was besser auch gar nicht besetzt sein könnte mit 3 und 4 der Weltrangliste. Und trotzdem reden wir schon jetzt über das erste Mal, dass wir Spieler eigentlich hier eine schlechte Form attestieren müssen. Also auch Van Veen, ne? Ich meine, er hat jetzt auch in dem Interview gestern, was du auch angesprochen hast, Marvin, hat er auch gesagt, dass er eigentlich jetzt gar nicht so unzufrieden ist mit seiner Premier League-Kampagne, dass er jetzt mit der O2, mit der Quali für die Playoffs gar nicht so kalkuliert oder gerechnet habe. Boah, weiß ich nicht, ob das so kompatibel ist dann wiederum mit einem Michael van Gerven, ne? Also, weil er hat mich schon ein bisschen gewundert. Ich meine, am Ende ist er 7. geworden, er ist super reingestartet, die Nierensteine haben total reingekickt und danach ging ja echt nicht mehr viel und er hat jetzt auch echt sehr, sehr wenig gemacht aus einer Top-Seed-Position auf der European Tour. Also insgesamt ist das ja jetzt die erste, nicht vorm Krise, aber zumindest tiefe vorm Delle von Rian van Veen seit dem überragenden Aufschwung mit dem Gipfel-WM-Finale.
Ich finde eigentlich interessant, dass Van Gerven überhaupt spielt. Also zeigt mir eigentlich, dass er sich schon auch was ausrechnet. Ne? Also auf Noppert hat er jetzt nicht so Bock gehabt, hast ja schon gesagt, Kevin, die letzten Jahre. Aber mit Van Veen, glaube ich, ist da schon die Idee da, dass er den World Cup gewinnen kann, oder Micha?
Ja, die Idee wird da sein. Vielleicht ist aber auch noch so ein ganz bisschen die Idee mit dabei, dass je nachdem, was dieses Jahr noch passiert, das jetzt erstmal vorerst die letzte Möglichkeit ist, dass er sich das auch noch aussuchen kann, ob er denn spielt oder nicht, weil es gut sein könnte, dass er eben nächstes Jahr nicht mehr unter den niederländischen Top 2 steht. Ne? Also vielleicht ist das auch noch so ein bisschen die Idee, die hier bei Michael van Gerven mitschwingt. Wir werden es sehen. Wir können uns freuen auf dieses niederländische Duo und wir können uns auch freuen auf das Social-Media-Game von Rian van Veen, wenn er dann, weiß ich nicht, Frankfurter Würstchen oder Frankfurter Kranz probieren wird und das dann erstmal teilen wird. Wir können uns auch freuen auf die Nordiren an 3 gesetzt, die Titelverteidiger Josh Rock und Daryl Gurney. Da die Frage in die Runde, bringen die vielleicht so ein bisschen extra Druck mit? Im letzten Jahr gewinnen sie das Finale sehr eng mit 10-9 gegen Wales. Da muss man ganz klar sagen, der Spieler, der den Rucksack anhatte, der geführt hat, das war Josh Rock. Aber ist Josh Rock jetzt in der Form, um Daryl Gurney wieder zu ziehen, wieder Nordirland voranzutreiben? Was sagst du, Moritz? Wie schaust du auf die Nordiren?
Ich weiß gar nicht mal, ob es der extra Druck ist oder ob es vielleicht das Thema ist, jetzt haben sie diesen World Cup Triumph erreicht und irgendwie auch so einen Karrieremeilenstein, ja auch ein Daryl Gurney, der immer an der Seite von Brendan Dolan, das hat auch irgendwie mal gut funktioniert, aber der jetzt dann eben einen Spieler bei sich hatte, der Top 10 Spieler ist, der Premier League spielt und das so als Karrieremeilenstein erreicht hat und ich weiß halt nicht, ob dieser, ich glaube schon, dass die hungrig genug sind, um nochmal wieder Richtung Titel gehen zu können, aber das ist dann ja manchmal so, wenn du es dann einmal erreicht hast, dass dann ja, vielleicht so ein Müh fehlt. Ich glaube auch Josh Rock, der letztes Jahr in der perfekten Karrierephase war, um genau so einen Ausbruch zu haben, wo man dann später das World Matchplay Halbfinale noch dazu kam, davor schon UK Open Halbfinale. Also genau in diesem Teil der Karriere, wo du vielleicht auch nicht groß drüber nachdenkst, was es zu verteidigen gibt, sondern nur denkst, alter World Cup Titel, ich power auf die Triple 20 und los geht's. Gurney, der natürlich überragend gecheckt hat. Da haben schon viele Dinge zusammen funktioniert. Ich habe auch die Fantasie, dass das dieses Jahr ähnlich laufen könnte, glaube aber, dass beide mit der Erfahrung des letzten Jahres, auch gerade in Josh Rock, zu wissen, ich muss jetzt genau das nochmal wiederholen, um dort ganz oben stehen zu können, dass das dann vielleicht dafür sorgt, dass er eben im Halbfinale, im Finale, wenn es soweit käme, nicht mehr auf dem allerhöchsten Niveau spielen würde.
aus meiner Sicht müssen wir jetzt hier zum ersten Mal aber festhalten, dass das schon eine Top-Besetzung ist. So, man muss sich keine Gedanken machen, auch mit den Eindrücken natürlich aus dem Vorjahr, dass es irgendwie hakt, dass es irgendwie nicht passt. Ich finde generell, dass so ein World Cup-Team getragen von einem Spitzenspieler und einem, der sich so nahtlos einfügt, der dann aber über so Kampfqualitäten kommt, der ein bisschen Erfahrung mitbringt, das klingt für mich wie ein ideales Matchup. Und das haben sie halt im Vorjahr bewiesen, auch dann eben unter Druck im Decider gegen Wales. Ja, Josh Rock hat das Ganze getragen, aber Daryl Gurney hatte auch dann seine Momente und die brauchst du dann natürlich. Ob Josh Rock in der Form ist, ich würde es ihm schon zutrauen, dass er eine ähnliche individuelle Leistung wieder bringt. Denn mein Eindruck ist, obwohl Josh Rock abgeschlagener Letzter war in der Premier League, hat er nie so ganz seine Form verloren. Dadurch, dass zwischendrin die guten UK Open waren, dadurch, dass zwischendrin dann auf der European Tour was Positives passiert ist. Also aus meiner Sicht stehen die Chancen relativ gut, dass Nordirland zumindest wieder hier gut performen wird. Ob es dann natürlich nochmal reicht, ist die andere Frage.
Marvin, was glaubst du, wie sehr aber Gurney vielleicht mit den Gedanken auch woanders ist, beim Publikum, Walk-on und so weiter, was er jetzt zuletzt auf der European Tour dann aufgemacht hat als Fass?
Ja, also Autogramme wird er nicht geben, also von Team Nordirland wissen wir, Autogramme könnt ihr vergessen. Ich glaube auch, also Josh Rock nochmal, der hat letztes Jahr schon wirklich unfassbar beim World Cup gespielt, also wie viele 180er, das ist Powerscoring. Das nochmal zu wiederholen, glaube ich, wird schon schwierig. Aber von Gurney bekommt man da immer eine gewisse Qualität, finde ich. Natürlich ist er nicht mehr der Spieler wie vor ein paar Jahren, der irgendwie um Major-Siege mitkämpft. Aber der wird ein gewisses Niveau bieten. Der wird auch mal, keine Ahnung, 126 auch mal checken oder auch mal eine 140 zum Stellen bringen. Und das kann dann Rock zumachen. Ich glaube, Gurney ist jetzt nicht der Typ, der sich da groß irgendwie Gedanken macht. Seine Aussagen haben wir ja auch kritisiert, eher auch. Verstehe ich auch bis heute nicht. Und jetzt da das deutsche Publikum irgendwie bei ihm im Kopf ist. Ich glaube er nicht, aber ja, ich halte auch Nordirland für ein gefährliches Duo wieder, glaube aber trotzdem Titelverteidiger Druck. Ich bin da schon dabei, dass das auf deren Schultern schon noch ein bisschen sein wird. Vielleicht auch dann ja dazu führen kann, dass man ein bisschen verkrampft, weil man es dann nochmal beweisen will, dass es im letzten Jahr irgendwie keine einmalige Sache war oder zu viel Glück dabei war, was ja auch nicht der Fall war. Aber ja, ich habe sie auf der Rechnung. Aber ich glaube trotzdem, dass sie an gewissen Punkten auch dann im Turnier an ihre Grenzen kommen können.
Sollte Nordirland am Ende den Titel erneut holen, dann rufe ich schon jetzt jeden Zuschauer in der Halle dazu auf, doch Daryl Gurney freundlich um Autogramm zu bitten. Also erst dann, wenn er das dann ablehnt, dann kann ich das Ganze für voll nehmen, dass er das wirklich durchziehen wird. Bin ich mal gespannt. Ich bin auch sehr gespannt auf Team Nummer 4 hier, was wir jetzt besprechen werden. Schottland in neuer Besetzung. Das Kultduo Gary Anderson, Peter Wright, es war doch ordentlich abgerockt. Und jetzt wird es aufgefrischt. Cameron Menzies ist da, um Peter Wright abzulösen. Generell, über das gesamte Jahr hat man ja dieses Rennen so ein bisschen verfolgt, weil es auch eines der spannenderen war. Peter Wright war nicht komplett weg aus der Verlosung. Aber ich meine, letztes Jahr nach diesem Totalreinfall war ja dann schon die Rede davon, dass beide eigentlich nicht mehr spielen wollen. Deswegen bin ich umso froher, dass Gary Anderson das aber jetzt dann über das Jahr hinweg nicht mehr in Frage gestellt hat. Moritz, was erwartest du von diesem Duo Anderson und Menzies? Das könnte ja unterschiedlicher eigentlich kaum sein.
Ich habe für mich festgestellt, das ist das interessanteste Duo des Turniers und das liegt irgendwie auch auf der Hand bei, ja, ich habe es mal so aufgeschrieben, der No-Nonsense Gary Anderson und der Full-Nonsense Cameron Menzies. Du hast das Rennen um den World Cup ein bisschen angesprochen, das war ja deswegen auch in Gefahr, weil bei Menzies ja gar nicht klar war, wie geht das denn jetzt mit der Hand eigentlich alles so aus im ersten Quartal, aber es wurde dann immer besser, zuletzt dann auch Halbfinale European Tour, damit sieht das auch Richtung World Matchplay plötzlich sehr, sehr gut aus. Also diese Entwicklung, die dann für ein paar Monate gestoppt ist aufgrund dieses einmaligen Ausrasters, die ist jetzt wieder gekommen und deswegen verdient beim World Cup dabei. Ich habe auch festgestellt, vierter World Cup in Serie für Gary Anderson, das fand ich auch erstaunlich, war ja nie der große World Cup Spieler, weil er auch seinerzeit mal nicht so Bock auf Peter Wright hatte. Und ich bin echt gespannt, welchen Einfluss hat Menzies darauf, wie Gary Anderson sein Spiel spielen wird. Weil ich glaube schon, dass Menzies ein bisschen Faxen machen wird hier und da. Und er kann ja auch gar nicht anders. Er wird irgendwelche Gesten, irgendwelche emotionalen Momente drin haben. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn Gary abgelenkt wird, wenn er nicht so fokussiert, nicht so angry ist, nicht so, ja, manchmal, wenn er so böse spielt, dann spielt er, finde ich, am besten. Und wenn ihn diese ganze Thematik Menzies ablenken würde, dann wäre das echt ein herber Verlust fürs Team Schottland. Dann, glaube ich, haben die keine Chance, weil dann Anderson wieder mal 3 auf Doppel verschleudert und, ah, verdammt, läuft ja nicht so. Ich glaube, da muss Gary schon gucken, dass er Menzies sein Spiel spielen lässt, soll der ein bisschen Faxen machen, aber auf Gary wird's, glaube ich, gefühlt, wird's auf Gary mehr ankommen als auf Menzies in diesem Duo.
Ich finde, es ist irgendwie ein Duo, wo die Spieler auf der einen Seite unfassbar unterschiedlich sind, auf der anderen Seite aber rein spielerisch sich doch relativ ähneln, weil es gibt irgendwie so viele Szenarien, was hier auch in der ersten K.O.-Runde dann passieren könnte mit Team Schottland. Es würde mich jetzt nicht komplett wundern, wenn die dann auf einmal rausgehen würden mit einem 87er Schnitt oder sowas, weil bei beiden gar nichts lief, aber trotzdem müsstest du ihnen irgendwie auch zutrauen, weil es sind beides Spieler, die manchmal so diese absolut explosiven Höhen haben, dass sie dann auf einmal, weiß ich nicht, mit 109 oder 110 dann durch diese erste Runde durchkommen, weil beide auf einmal das absolute Powerscoring gefunden haben. Also irgendwie, natürlich nicht in der Konstanz, aber irgendwie sehe ich auch so ein Szenario, dass beide auf einmal voll auf Zinne sind und es irgendwie komplett läuft.
Ich bin da noch nicht bereit für, weil ich glaube, Menzies und Anderson können, also wenn die einfach durch dieses Turnier durchfliegen, es wäre von uns, glaube ich, keiner total überrascht, aber es wäre trotzdem kurios, weil das Duo nicht passt und man nicht weiß, wie machen die das. Aber es könnte so einen Tunnelmoment geben, in dem das gelingt.
Aber es kann auch voll explodieren, finde ich, bei Menzies. Ich kann mir auch vorstellen, dass er da auf der Bühne dann irgendwann total gar nicht mehr klarkommt und das ganze Spiel ineinander zerbricht. Was ja auch schon öfter mal passiert ist bei ihm. Also auch dieses Jahr, letzte Woche, war es ein 108er Average oder 7er Average auf der European Tour, sein Personal Best auf der European Tour und dann aber auch hinten raus wieder total eingebrochen. Das ist eben auch Cameron Menzies, ne? Und jetzt weiß ich nicht, also Menzies, klar, kann dem Duo sehr viel geben, aber ich glaube, er kann auch sehr, sehr viel kaputt machen mit seiner Art und Weise. Deswegen ist
auch auf der
für
Bühne.
Mich auch, ja, genau. Sowohl spielerisch als auch mit irgendwelchen Tischen. Also das ist sehr, sehr spannend, finde ich auch. Für mich somit das spannendste Duo, zumindest was die Top 4 angeht, definitiv. Da ist alles möglich.
Ja, ich persönlich halte auch eher Menzies für den entscheidenden Faktor nach dem Motto, wenn er das gut besonnen für seine Verhältnisse relativ ruhig spielt, dann steigen die Chancen, dass Anderson das auf Strecke gut macht. Ich kann mir schon vorstellen, dass Anderson vielleicht auch aus der Wut heraus die ein oder andere individuelle gute Leistung bringt. Aber das trägt dann vielleicht für ein Spiel und ich glaube nicht fürs ganze Turnier. Also wenn sie beide durchfliegen wollen, dann muss Menzies sich irgendwie ein bisschen zusammenhalten. Da würde ich einen kleinen Kontrapunkt setzen zu deiner These, Moritz. Bin sehr gespannt. Also wir halten fest, alles kann passieren bei diesem Doppel. Wie sieht das denn aus? Wir gehen jetzt in die Gruppen rein. Wir lassen jetzt die gesetzten Gesetzte sein und sprechen jetzt über Gruppe A. Und da starten wir mit Deutschland rein. Wie sieht denn das aus bei Deutschland? Martin Schindler, Ricardo Pietrzko. Ehrlicherweise ist die Range von dem, was passieren kann, auch groß, aber nicht so groß wie bei Team Schottland. Oder Moritz, wie siehst du's?
Boah, schwierig. Die Frage ist natürlich, wie nachhaltig ist das jetzt bei Ricardo? Das ist das, woran sich alles misst bei diesem World Cup für Deutschland. Das ist die entscheidende Frage. Er hat jetzt zuletzt auf der European Tour wieder bessere Leistungen gehabt. Und dieser neue Wurf, auch die Arbeit mit einem Mentaltrainer, das sind jetzt alles so kleine Puzzlestückchen, die zusammenkommen. Auch jetzt auf Players Championships wieder Siege eingefahren, wo ja wirklich dann auch was mit Mitte 60 dabei war, wo man sich fragte, so wie soll das überhaupt weitergehen? Ich glaube, es ist ein Niveau, das für den World Cup auch reichen kann, weil das ist so sechste Runde, Mitte, Ende 80er Average. Das mehr brauchst du manchmal auch im Doppel einfach nicht. Wir werden hier beim World Cup nicht aller Nase lang 100 plus Averages sehen, sondern es geht darum, so um die 90 kann ich meinen Anwurf in der sechsten Runde durchbringen. Dann natürlich dann auch die Frage, wenn Martin Schindler die Legs anfangen sollte, ist ja bei Deutschland auch mal ein Thema gewesen. Kann Ricardo das dann wirklich in der sechsten Runde immer nach Hause bringen? Das wird sehr, sehr schwierig sein. Ich glaube halt leider nicht, dass es vom Grundniveau, was beide aktuell haben, da müssen wir auch über Martin Schindler reden oder das gebe ich vielleicht gleich ins Plenum auch, da können wir, glaube ich, nicht die ganz großen Sprünge erwarten. Und ja, ich tue mich schwer. Klar, die Gruppe, da werden wir jetzt gleich auch noch drauf eingehen. Die hat es auch zumindest vom Anspruch her in sich, aber ja, ich tue mich allgemein schwer, das irgendwie zu greifen und ja, hoffe einfach, dass Ricardo zumindest dieses Niveau, was er jetzt gefunden hat, durchziehen kann und dann wird es zumindest ein solider World Cup und dann ist auch immer alles möglich.
Lass uns vielleicht wirklich erst einmal über die Gruppe sprechen, bevor wir dann über den weiteren Run und Turnierverlauf, die Chancen der Deutschen sprechen. Deutschland ist jetzt hier in einer Gruppe mit den Philippinen und Neuseeland gelandet. Marvin, wie schätzt du das ein? Ist das vielleicht jetzt auch schon für die Deutschen, die ihre Probleme und Fragezeichen mitbringen, ja mit die schwerste Gruppe, was sie hätten erwischen können? Also man kann jetzt vielleicht noch Spanien anstatt Neuseeland oder so hier mit in den Raum werfen, um es noch etwas schwieriger zu machen, aber das sind dann auch keine großen Unterschiede mehr. Da ist aber auf jeden Fall keine Partie, die einfach mal so locker zum Reinkommen oder die irgendwie ein Selbstläufer ist, weil das ist schon für eine Gruppenphase, für die an 5 gesetzten Deutschen, eine ganz schön harte Nummer.
Genau, also ich finde die Gruppe auch knifflig, muss ich ehrlich sagen. Neuseeland, Philippinen, das ist kein Freilos. Also hast nicht so ein Indien dabei, wo du mal gut reinkommen kannst und sagst, die gewinnst du gegen die gewinnst du immer. Du kannst sowohl gegen die Philippinen verlieren als auch gegen Neuseeland. Das ist auch gar nicht so lange her, dass Deutschland da fast auch schon verloren hat. Also deswegen gefährlich, aber trotzdem machbar. Also wir reden ja trotzdem von Deutschland als Top-Nation Nummer 5 dieses Turniers. Gerade mal so jetzt nicht im Achtelfinale direkt gesetzt. Also ich glaube, da müssen wir schon auch sagen und auch zu Recht sagen, dass Deutschland immer noch der Favorit in dieser Gruppe ist. Egal, ob jetzt Schindler und Pretečko irgendwie zuletzt beide irgendwie gestruggelt haben. Ich bin erstmal froh, dass diese ganze Diskussion vorbei ist. Spielt jetzt Pretečko oder Springer? Das hat uns jetzt ja die letzten Wochen lange begleitet. Jetzt haben wir endlich Klarheit, dass Ricardo spielt und auch zu Recht. Und das Niveau, was er zuletzt angeboten hat, jetzt auf dem Floor. Da waren auch wieder 90er Averages mit dabei. Damit kann man arbeiten. Das ist so. Wir haben hier aber auch die Frage, ne, die Geschwindigkeit, weil wir wissen auch bei Philippinen, Toilo, der braucht relativ lange, Ricardo, der braucht jetzt auch länger als vorher.
Nibrida ist auch nicht so der, schnell, ne? Ja.
Genau, ist auch nicht der schnellste. Das ist nicht Ilagan. Und Schindler muss dann irgendwie mit zurechtkommen, ne, mit dem Tempo. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen auch die Aufgabe, dann gegen die Philippinen. Und du weißt ja auch beim World Cup, wenn du ein Spiel verlierst, in der Regel bist du dann raus, klar. Es kann irgendwie zum Dreiervergleich kommen und dann kann es irgendwie noch reichen. Aber ja, es ist eine schwierige Gruppe. Trotzdem finde ich, dass Deutschland schon noch den Anspruch haben sollte, selbst mit den aktuellen Problemen da weiterzukommen. Aber man muss trotzdem sagen, wenn sie hier rausfliegen, das ist ein realistisches Szenario aus meiner Sicht.
Das Tempo ist gut, dass du es ansprichst. In dieser Gruppe wird nicht das höchste sein. Der eigene Partner struggelt. Man selbst hat nicht das mega Grundvertrauen ins Spiel. Also für Martin Schindler sind das jetzt auch nicht die allerbesten Voraussetzungen, hier diese Kapitänsrolle bestmöglich auszufüllen. Er wird das gut hinkriegen, aber es ist die Frage, ob das dann natürlich irgendwie reicht für ein richtig gutes Ergebnis. Die Erwartungen müssen wir definitiv herunterschrauben. Also im letzten Jahr hatten wir, glaube ich, hier den ein oder anderen Vertreter, der auch Deutschland den Titel zugetraut hat. Zugetraut, glaube ich, haben wir es fast alle sogar, ne? Das wäre jetzt aber komplett illusorisch zu denken, dass da in die Richtung was geht. Also das kann ich mir kaum vorstellen, weil ja dann eigentlich beide sich individuell besser präsentieren müssten, als das zuletzt der Fall war.
Und das, ohne jetzt das Thema Ranking in diese Folge einbringen zu müssen, in einem Jahr, wo, glaube ich, die Deutschen, wenn ich es nicht falsch habe, ja auch so hoch gesetzt sind wie noch nie. Also Fünfter war Deutschland noch nie von der Setzliste her. Und es ist trotzdem das Jahr, in dem wir sagen, eigentlich von allen letzten World Cup-Jahren, zumindest den 6, 7 jüngsten, ist es vielleicht das mit den schwierigsten Voraussetzungen.
Nicht nur das, sondern du hast ja auch viele andere Länder, die Fragezeichen mitbringen, ne? Und trotzdem Deutschland eben in keiner Mitfavoritenrolle. Sie gehören zu so einem großen Pool an Teams, wo es mich jetzt nicht wundern würde, wenn die im Viertelfinale stehen. Allerbestmögliches Outcome, vielleicht auch nochmal ein Halbfinale, wenn irgendwie der Baum ganz gut fällt, die Auslosung gut läuft. Aber ja, es ist vom Timing her nicht so ideal.
Sprechen wir nochmal ein bisschen intensiver über die Gegner in der Gruppe der Deutschen, die Philippinen mit Alexis Toilo, Paolo Nebrida und dann Neuseeland mit Johnny Tata und Ben Robb. Die Philippinen, wir haben es schon angesprochen, super langsam unterwegs, haben dann auch die, ich sag mal, Auftaktpartie in dieser Gruppe gegen die Deutschen am Donnerstagabend über Best of 7 Legs. Das sicherlich schon eine Partie, die auch über das Weiterkommen in dieser Gruppe entscheiden kann, nicht muss, aber kann. Bei den beiden Startern von den Philippinen läuft es auf der Asian Tour bislang okay. Wir haben die Plätze 5 und 25 belegt von den beiden. Im letzten Jahr haben die Philippinen die Gruppe überstanden mit Belgien und Lettland. Ja, und die Neuseeländer, Position 1 und 2 der DPNZ Tour. Es ist jetzt die vierte Teilnahme für Ben Robb. Es ist aber das Debüt für Johnny Tata. Das erste Mal, dass die beiden doppelt zusammen spielen. 2024 standen die Neuseeländer, das fiel auch schon mal am Rande, kurz vor dem Sieg gegen die Deutschen, damals in der Gruppenphase. Was, ich sag mal, traut ihr auch individuell von der spielerischen Klasse diesen beiden Nationen zu?
Ja, ich finde, der Donnerstag, ne, hast du gerade gesagt, Donnerstag Deutschland gegen Philippinen, ich glaube, das Worst-Case-Szenario wäre einfach, wenn Deutschland da schon verliert. Und das kann das ganze Turnier quasi auch schon am Donnerstagabend so ein bisschen auch runterziehen. Ne? Dann, wenn Deutschland irgendwie da, keine Ahnung, 1-4, 2-4 verliert, boah, das wird dann hart fürs Wochenende auch, ne? Weil die Fans natürlich auch irgendwie das deutsche Team dann auch noch zumindest mal, sag ich mal, vielleicht einen Sonntag tragen wollen. Ich glaube, das wäre ziemlich hart.
Parallel ist noch Fußball-WM.
Genau, Finalsession, generell die Frage, ne? Finalsession Deutschland gegen Curaçao und dann Dart, das ist auch ein bisschen schwierig. Vielleicht hätte der World Cup einfach auch in dieser Woche stattfinden sollen, statt dem Nordic Darts Masters, aber gut, das ist ein anderes Thema. Philippinen, also Nebrida kann natürlich auch krasse Checkouts. Also der hat oft auch mal eine richtig gute Doppelquote. Bei Teulo kriegst du so ein bisschen was von beiden, ne? Also gegen Bunting beim Grand Slam erinnere ich mich, ne? Auch dann irgendwie ein gutes Spiel gemacht. Tata, Robb finde ich sehr, sehr spannend, muss ich sagen, auch wenn es irgendwie nie so richtig bei Neuseeland geklappt hat, oft jetzt ja auch Hopaipua gewesen in den letzten Jahren, deswegen finde ich Tata und Robb eigentlich ziemlich spannend als Duo, ziemlich powerful auch. Tata bei der WM hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen, Ben Robb, naja, der ist immer dabei, aber verliert auch immer, ja, ist ja so, trotzdem sind es klar die Besten aktuell aus Neuseeland, also ich sehe Probleme eher gegen Philippinen, auch wegen dem Tempo, Neuseeland, glaube ich, muss man schon auch noch schlagen, aber es hätte definitiv einfache Lose gegeben, auch aus Neuseeland.
Ich glaube, das Schwierige ist auch, weil die alle vier Bühnen erfahren sind, also Johnny Tata, aber die World Series, dann jetzt zwei Spiele im Ali Pelli gehabt, also ich glaube, dass sowohl bei den Philippinen und Neuseeland es jetzt auch nicht passieren wird, wie es häufig dann früher bei solchen Nationen war, dass da zwei Spieler sind, die irgendwie überrascht sind von den Umständen, unter denen sie da spielen müssen, und die bringen auch auf der Asian Tour, ich habe nochmal reingeguckt, so Nebrida, Teulo, die bringen so ihr Niveau von 85, 86 im Schnitt. Ich würde auch sagen, die Neuseeländer, die kommen auf ihrer lokalen Tour sogar manchmal auch regelmäßig in den 90er-Bereich hinein. Glaub jetzt nicht, dass sie das immer ganz auf die Bühne transferieren können, was sie eigentlich sogar noch im Tank hätten. Aber gerade deswegen wird das anspruchsvoll für die Deutschen, weil ich glaube, man kann da irgendwie ein Grundniveau von beiden Teams erwarten. Und deswegen ist das auch relativ ausgeglichen, was da so los ist in dieser Gruppe.
Dann würde ich zusammenfassen, das, was wir jetzt ein bisschen geschildert haben in der Vorschau, Deutschland schon leicht favorisiert, sollte irgendwie durchkommen, aber es ist gegen beide Gegner durchaus eine Herausforderung. Und insgesamt kann man sagen, eine der wenigen Gruppen, wo wirklich alle drei doch eine relativ gute Chance haben, hier durchzurutschen. Also Fazit, too close to call in diesem Moment. Und wir schauen, wie das in Gruppe B aussieht. Die wird angeführt von Belgien mit Mike de Decker und Dimitri Vandenberg. Das zweite Jahr in Folge, dieses Doppel. Natürlich auch mit dem ein oder anderen Fragezeichen. Dann haben wir Hongkong mit Man Lok Leung und Lok Yin Lee. Stark, sehr, sehr gut auch in der Doppelbesetzung. Auch hier gilt das, was Moritz gerade gesagt hat, für die Philippinen, für Neuseeland, beide Bühnen erfahren. Bei Slowenien ist das anders. Benjamin Pratnemer führt das Land an und wird gefolgt von Stefano Bocicek. Also das diese Dreiergruppe B.
Ich überlege jetzt, ob ich mit Bocicek einfach anfange, um diese ganzen Einflüsse meiner Recherche hier unterzubringen, weil das ist, glaube ich, schon das. Es ist nicht mal mehr das Spannendste in dieser ganzen Gruppe, weil ja schon dieses belgische Duo auch die Wundertüte gewissermaßen darstellt. Aber die Slowenen deshalb spannend, weil Pratnemer so ein bisschen der Wegbereiter für alles ist. Die Tourkarte hat es dann möglich gemacht, dass es nach 15 Jahren dann auch mal wieder zum World Cup geht. Auch nochmal genannt hier 2010, Osman Kijamet und Sebastian Pecsiak habe ich dann auch irgendwie nie wieder gehört. Aber Kijamet, der wirklich auch noch aktiv spielt und irgendwie letztes Jahr auch beim WM-Qualifier Südosteuropa auch dabei war. Also es sind bestimmte Namen, das werden wir auch später in der Folge merken, die immer mal wieder auftauchen und nach 10 Jahren sind die plötzlich wieder da und man fragt sich, ja okay, sonst hat sich in diesem Land auch scheinbar dartstechnisch nichts entwickelt. Aber bei Bocicek, da ist so viel Spannendes drin. Einfach, weil ich eben schon gesagt hatte, das Challenge-Tour-Achtelfinale beim Event Nummer 14, ohne das wäre ja die Frage gewesen, hätte seine Teilnahme an der Challenge-Tour schon ausgereicht, um die World-Cup-Teilnahme zu rechtfertigen. Aber da hat er dann irgendwie ein gutes Los und ein 67er Average in Runde 1 gehabt. Später ging es auch mal über die 80 hinaus, also so ist es nicht. Aber es ist schon ja ähnlich wie vielleicht bei den Portugiesen auch immer, es gibt einen Tourcard-Holder und dann muss halt irgendwie noch einer gefunden werden. Was sehr, sehr lustig ist, der Name oder Božič scheint auf Slowenisch das Wort für Weihnachten zu sein. Also Stefano Božiček ist der Weihnachtsmann. Da gab es auch irgendwie so einen Artikel in so einer Zeitung oder so einer Darts-Zeitung, die, glaube ich, gar nicht gedruckt wird, sondern nur so ein Layout hat, damit es so aussieht, als wäre es eine Zeitung. Und dann stand auch so, hier kommt der Weihnachtsmann. Und ich dachte, mein Handy hätte sich bei der Übersetzung des Italienischen irgendwie vertan. Aber ja, also das eröffnet natürlich Möglichkeiten für einen Spitznamen beim Slowenen. Und es gibt auch ein Fanshirt für den World Cup, wo dann so der Triglav in der Mitte drauf ist und von rechts und links dann die beiden werfenden Slowenen sich so ein bisschen gegenüberstehen. Also die Recherche zu diesem Mann war schon ein gewisser Fiebertraum. Stefano, also scheinbar da auch in der Nähe der italienischen Grenze beheimatet, da sind dann so Verbindungen auch. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie der dann auf dieser Bühne wirken wird.
Das ist wirklich eine 1A-Recherche. Also das, ja, muss ich meinen Hut ziehen. Ich runde das jetzt noch mit einem privaten Funfact ab, weil du hier gerade Triglav in den Raum geworfen hast. Ich bin jetzt gerade auf Heimaturlaub bei meinen Eltern daheim, weil meine Eltern im Urlaub sind in Slowenien im Triglav-Nationalpark. Da sind sie jetzt gerade. Also wenn du glaubst, deine Recherche war intensiv, ich habe meine Eltern noch auf die Reise dorthin geschickt, um nach diesem und noch weiteren Magazinen zu suchen. Also wartet mal, bis die Informationen dann hier zurückkommen noch. Ne?
Ja, aber wo bleibt die Live-Schalte zu deinen Eltern jetzt gerade mal mit den Eindrücken aus Slowenien?
Ich bin letztes Jahr durch seine Heimatstadt Kopa gefahren sogar. Also da wusste ich leider noch nicht. Ne? Bitte?
Küstenort, glaube ich, ne?
Ja, oder? Ja, genau. Deswegen der Hafen auch von Slowenien. Ich glaube, der einzige, den es da gibt.
Ist der einzige Kreuzfahrthafen, den, glaube ich, deutsche Kreuzfahrtkonzerne auch anfahren oder generell Kreuzfahrt.
Von da werden dann auch die ganzen Weihnachtsgeschenke verschifft, ne?
Das glaube ich auch.
Von so Mocic verpackt wahrscheinlich auch. Persönlich.
Aber er wird eher dafür sorgen, dass Geschenke bereitet werden den Gruppengegnern, oder? Hat Slowenien irgendwie eine Hoffnung auf was Zählbares in dieser Gruppe? Ich glaube es ehrlicherweise nicht. Also Belgien und Hongkong machen es aus meiner Sicht unter sich aus, oder Marvin?
Ja, also Bocic, schau mal auf die Challenge-Tour. Da finden wir so ein 73er Average. Das ist ja nicht ausreichend für den World Cup. Und Pratnehmer, der wird ihn auch, glaube ich, emotional nicht wirklich mitziehen können, so wie wir ihn bisher erlebt haben. Auch ein eher langsamer Vertreter. Deswegen für mich klare Außenseiter hier Slowenien in der Gruppe. Aber Belgien und Hongkong, das könnte schon spannend werden. Also bei Belgien, also das, ich glaube, das Wort des Tages wird eh Fragezeichen sein. Hab ich hier auch bei beiden Spielen. Also Mike de Decker, dieses Jahr auf der European Tour, ja, absoluter Fiebertraum, geht da eigentlich immer in Runde 1 raus. Eine linienlange Serie haben wir beide auch in der letzten Folge angesprochen auf der European Tour. Da läuft's gar nicht. Dimi, der war jetzt mal wieder nach 418 Tagen mit dabei, hat auch mal wieder ein Spiel gewonnen und der ist auch zuletzt besser unterwegs. Ich glaube, das können wir schon so sagen. Aber der beste Mann aktuell aus Belgien, der sitzt eben zu Hause, das ist Kim Heibrecht, spielerisch gesehen. Vom Duo her muss man natürlich sagen, ist der Decker und Vandenberg schon, ja, das beste Duo, was sie bieten können, weil die sich eben verstehen. Alle anderen Duos hätten irgendwie persönliche Probleme miteinander, wenn wir jetzt mal Van den Bogaerde irgendwie außen vor lassen. Ich glaube schon, dass Belgien irgendwie, auch wenn beide strugglen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es kann auch schon klicken bei der Decker Vandenberg. Auch auf der Bühne, Dimi sowieso ja eigentlich ein Bühnenspieler, der Decker kann sich da vielleicht auch ein bisschen mitziehen lassen. Aber Hongkong, Micha, muss ich sagen, ist schon sehr, sehr gefährlich.
Hongkong ist für mich sehr gefährlich, das stimmt. Es ist auch ein eingespieltes Duo. Es ist eine der Top-Mannschaften unter den Ungesetzten. Sie wurden ja letztes Jahr auch schon als Dark Horse genannt. Der Rolle sind sie dann gerecht geworden, bis sie dann gegen Wales im Viertelfinale rausgegangen sind. Für mich Hongkong auch der leichte Favorit, um diese Gruppe hier zu gewinnen. Es ist ein Duo, auf das ich mich sehr freue. Und bei Belgien, ja, da habe ich noch ein Fragezeichen mehr und das ist halt auch das Fragezeichen, wer denn dieses Duo anführen wird. Also wie wird da die Rollenverteilung sein? Wer geht vorweg? Wer ist der Kapitän, der die Ansagen macht? Weil ich sag mal so, beide strugglen aktuell. persönlich würde ich vielleicht noch Dimitri Vandenberg in den Raum schmeißen. Ne? Aktuell ganz nach dem Motto, unter den Blinden ist der einäugige König, aber zwei Augen haben beide aktuell nicht.
Ich glaube aber, dass das für die Decker auch ein kleiner Wendepunkt werden könnte, weil er, glaube ich, sonst immer alles mit, oder beide müssen ja auf der Bühne, wenn sie da stehen oder alleine auf der Players Championship, das muss man mit sich selbst ausmachen. Und die Belgier, die haben das, warum auch immer, in der gesamten World Cup-Historie extrem rausgehabt, aus ihrem Niveau viel mehr rauszuholen, als es vielleicht nominell der Fall hätte sein müssen. Und ich glaube auch, dass De Decker, keine Ahnung, wie das gelingen soll, ich habe mich jetzt gerade so ein bisschen von Marvin beeinflussen lassen, dass das für ihn auch so ein Wendepunkt sein könnte, dass er eben mit einem Vandenberg zusammen auch wieder einen gewissen Spaß auf der Bühne entwickelt. Das kann auch total in die Hose gehen mit den beiden Belgiern, da machen wir uns mal gar nichts vor. Aber wenn die beiden harmonieren, wenn die beiden auch nicht sich jetzt in ihr Trübsal begeben, dann kann das funktionieren und für De Decker auch wieder so ein, ich lasse die Vergangenheit mal hinter mir sein.
Ja, harmonieren tun sie ja, ne? Also menschlich passt das, da hatten wir schon andere Duos. Ich gehe schon davon aus, dass Dimitri Vandenberg die Führungsrolle so ein bisschen übernehmen sollte. Ob er es tut, ist die andere, also ob De Decker das zulässt, ist die andere Frage. Aber aus meiner Sicht, beide sind gleich schlecht eigentlich. Aber Vandenberg kommt halt aus dem tiefen Tal und De Decker bewegt sich gerade da hinein. Und ich finde, Mike De Decker ist einer der Spieler auf dem Circuit, den man immer regelrecht anmerkt, wie sehr die auch verkrampfen. Deswegen war das überhaupt möglich, dass er gegen David Munua verliert. Deswegen ist es möglich, dass der wirklich jedes Spiel aktuell als Gesetzter auf der European Tour verliert. Und wenn er dann noch so einen latenten Führungsanspruch hier in dieses Team mit reinbringt, dann sind für mich wirklich die Zutaten perfekt, um eine komplette Desaster-World Cup zu spielen. Deswegen aus meiner Sicht sollte De Decker vielleicht so ein bisschen sich unterordnen und sagen, ja, Dimi, du hast aktuell mehr Siege zuletzt eingefahren. Du hast auch noch mehr Erfahrung als ich. Führ du das Ganze mal ein bisschen und nimm dir deine Zeit, die du brauchst. Push dich, da mache ich dann auch mit. Ne? Und wir sind ein gutes Team, aber ich glaube, er sollte sich ein bisschen unterordnen.
Ja, und die Entscheidung fällt hier auch schon Donnerstag dann direkt im direkten Duell gegen Hongkong. Ne? Also die Gruppe ist, glaube ich, nach Donnerstag schon entschieden, weil gegen Slowenien sollten beide gewinnen. Und wir wollen natürlich alle nicht, dass unser allseits bekannter belgischer Journalist Vincent van Genechten dann auch schon wieder im Tal der Tränen ist, ne? Wenn er am Donnerstag dann Belgien gegen Hongkong verliert. Das wäre ja natürlich auch für unsere Nachbarn da irgendwie ja schon ein weiteres Stück in der Geschichte des Downfalls des belgischen Darts aktuell.
Ja, bei Vincent van Genechten muss man sagen, menschlich Top-Typ, aber ich glaube, das ist natürlich der Traum von allen Dartspielern in Deutschland, dass sie so einen Reporter haben. Den wünschen die sich alle, der wirklich der oberste Fanboy ist. Aus meiner Sicht wirklich Wahnsinn, also was da passiert jedes Mal und wie sehr der die eigenen Landsleute in den Himmel hebt, ist für mich eigentlich eher, das ist so ein Bloggertum, aber kein neutraler Journalismus. Also auch wir wünschen natürlich den Deutschen viel Erfolg, aber trotzdem bewerten wir sie immer noch so, wie wir dann auch andere Spieler bewerten und das geschieht da regelmäßig nicht. Das allerdings jetzt so ein kleiner Medien-Exkurs. Ich würde sagen, die Überleitung hast du eigentlich schon perfekt gemacht, Marvin, denn auch in Gruppe C entscheidet sich der Ausgang der Gruppe sehr wahrscheinlich am Donnerstagabend im Duell zwischen Wales und Litauen. Wales, muss man sagen, so ein richtig schönes, unausgewogenes Doppel. Johnny Clayton mit Nick Kenny statt Gavin Price. Litauen, Darius Labanauskas, Mindaugas Barauskas, da gilt das eigentlich seit Jahren auch, ne? Wenn auch auf anderem Grundniveau. Labanauskas führt das Ganze an und Thailand mit zwei neuen Namen am Start, mit Sarayut Uamumpa und Sovaris Rodman. Also das ist so eine richtige World Cup-Gruppe, wie man sie es sich besser kaum vorstellen kann. Also von allem etwas dabei, oder Micha?
Von allem etwas dabei, aber trotzdem würde es mich schon sehr wundern, wenn am Donnerstagabend eine andere Entscheidung fallen würde, als dass Wales da durchgeht. Also wenn Wales jetzt hier auch nicht in der Top-Besetzung unterwegs ist, auch in Anführungsstrichen nur noch an 7 gesetzt ist, und nicht das ausgewogenste Doppel hat, dann sind sie trotzdem noch so viel besser als Litauen, die auch nicht ausgewogen sind. Aber Johnny Clayton ist im Vergleich zu Darius Labanauskas einfach der signifikant bessere Spieler und Nick Kenny auch im Vergleich zu Mindaugas Barauskas. Also von daher, ja, ich glaube, Wales wird das schon ziehen. Ich bin gespannt, wie sich Nick Kenny einführen wird. Die Leaderrolle in diesem Team wird klar sein. Johnny Clayton, finde ich, hat aktuell auch eine bestechende Form. Das ist wirklich nicht verkehrt. Er hätte das Jahr noch weiter krönen können, wenn er diesen Matchstart im Halbfinale bei den Playoffs der Premier League genutzt hätte und so weiter und so fort. Aber trotzdem, der Mann hat einfach aktuell Selbstvertrauen, Oberkante, Unterlippe. Also von daher, ich glaube schon, dass Wales hier sicher durchkommen wird in dieser Gruppe, oder sieht das jemand anders? Dann bin ich auch für die Diskussion offen.
Ich denke, es ist ganz zentral, dass Nick Kenny häufig genug 121 stellt. Dann steht ihm nichts im Wege.
Ja, aber ist schon spannend, ne? Also Clayton hat ja auch gesagt, jetzt auch in Kopenhagen, ein Interview mit Oki 180, die da echt fleißig waren, auch dann viel zum World Cup gefragt haben, dass die zu BDO-Zeiten auch schon als Team zusammengespielt haben. Also die kennen sich. BDO natürlich auch für Nick Kenny lange Vergangenheit, auch viel Doppel gespielt, kann auch immer ein Vorteil sein. Und Clayton für mich auch wirklich ein optimaler Doppelpartner. Am besseren kann man sich eigentlich kaum vorstellen, ne? Der checkt ja auch mal eben die 121 weg, aber ist auch auf der Doppel 16, wenn da irgendwie 62 Rest sind, du brauchst einen Dart, dann ist Clayton halt da und ein gewisses Grundscoring bringt er ja sowieso auch mit. Deswegen glaube ich schon, dass es ein interessantes Duo ist. Kenny aber trotzdem für mich natürlich kein Vergleich zu Gavin Price. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich war überrascht, als ich dann gelesen habe, dass Nick Kenny die Nummer 2 war, weil für mich gefühlt war es eigentlich Robert Owen. Den hätte ich noch viel interessanter gefunden, weil der natürlich nochmal, was Thema Emotionalität angeht, noch viel mehr hätte einbringen können. Aber ich habe noch eine andere Frage, die ich jetzt auch zu Wales hätte. Diese Absage von Gavin Price, Kevin, mit der Begründung, ja, ich möchte irgendwie mehr Zeit mit der Familie verbringen und so weiter. Ich nehme ihm das irgendwie nicht ab, ich glaube ihm das nicht, weil der war jetzt oft genug eigentlich zu Hause, hat Turniere ausgelassen und jetzt genau in dieser Woche, der war jetzt auch zuletzt im Urlaub, ich weiß nicht, da steckt da vielleicht doch mehr hinter, frage ich mich.
Ich finde es auch super komisch, vor allen Dingen, dann waren da die UK Open Pool Championship, an der Stelle auch Grüße an Joshua Filler, hatten wir letzte Folge ganz unerwähnt gelassen, dass er das Ding geholt hat, auch wahrscheinlich dankenswerterweise, dass Gavin Price nicht in den Titelkampf hat einpreschen können. Also das hat er ja auch ausgelassen. Dann sitzt er da auf irgendeiner Wiese, umgeben von Vögelgeräuschen. Also Gavin Price ist ja ein wandelndes Fragezeichen, das Wort der Folge. Und aus meiner Sicht ist es vor allen Dingen vor dem Hintergrund komisch, dass er ja jetzt an diesem Wochenende das Nordic Darts Masters spielt. Also dafür ist dann Zeit. Er hätte ja das auslassen können und dann stattdessen nach Frankfurt. Also das Turnier wäre auch nur 2 Tage gegangen für Wales. Sie wären ja gesetzt gewesen, darf man auch nicht vergessen. Ansonsten hätten wir Schottland hier in der Gruppenphase gehabt. So ist es Wales, die in der Gruppenphase starten. Also von daher, bei Gavin Price warten wir immer noch auf Antworten. Also so richtig durchsichtig ist der Kerl in dieser Zeit wirklich nicht.
Ja, und für mich Wales vom Top-Favoriten. Also das Duo Clayton Price für mich dieses Jahr, hätte ich sogar persönlich noch ein bisschen vor Little Humphries gesehen. Weiß nicht, wie es da euch geht. Aber jetzt zu einem Mitschwimmer, hätte ich gesagt. Also Clayton, Kenny, diese Gruppe gegen Litauen, also Barauskas und Labanauskas. 8 hintereinander jetzt dieses Duo. Aber Barauskas auch eher Tendenz nach unten. Bei Labanauskas, okay, der ist halt okay, ne? Aber auch nicht mehr. Der kann dir ein bisschen was geben, aber Barauskas, glaube ich, kann da nicht viel hinzubringen. Und Thailand, da müssen wir natürlich noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Aber Moritz, ich sehe da auch Wales einfach durchgehen.
Ich hatte aber auch das Problem, dass ich Nick Kenny vielleicht so im letzten Jahr stärker gesehen hätte. Ich habe auch eher zufällig dann noch mal so ins Leaderboard Players Championships reingeguckt. Rob Owen ist ja zumindest leistungstechnisch aktuell die klare, bessere Variante und da findet sich dann die Kenny irgendwo so zwischen Reese Griffin, Callum Goffin, den weiteren Walisern ein, zu denen wir jetzt in dieser Folge gar nichts hätten sagen können, glaube ich. Also nicht, wenn ich nicht irgendwie noch eine halbe Stunde Lust gehabt hätte, durch Players Championship Ergebnisse durchzuscrollen. Von daher, das ist so ein bisschen das Problem, dass, glaube ich, Nick Kenny vielleicht hat mal eine gute WM auch gespielt und wo man so das Gefühl hatte, ja, kommt da jetzt was, und jetzt ausgerechnet in den letzten Monaten ist er jetzt wirklich viel auf der Strecke geblieben. Aber ja, das vielleicht noch so zu den Walisern. Du hast ja schon gesagt, bei den Litauern, same procedure as every year. Haben letztes Jahr sogar ein Spiel gewonnen. Das war ja auch so ein skurriler Dreiervergleich mit Schweden und Frankreich dann gewesen. Also eine relativ ausgeglichene Gruppe seiner Zeit, in der man sich nicht hat durchsetzen können. Jetzt mit den Walisern eben einen klaren Top-Favoriten drin. Barauskas, der irgendwie wieder dabei ist, sogar bei der Nordic and Baltic Tour, nicht mehr der zweitbeste Litauer ist. Also da kommt auch, glaube ich, nicht mehr viel. Ich glaube, viel mehr können wir zu Litauen auch gar nicht sagen, weil da wissen wir, was wir kriegen. Es ist aber von Barauskas Seite einfach nicht gut genug, um beim World Cup mithalten zu können. Und dann ist es ja fast schon Thailand, wo man sich fragen muss, was erwartet uns da?
Ja, machen wir doch die Gruppe voll mit eben ein bisschen Infos zu Thailand. Thailand zuletzt 23 beim World Cup am Start gewesen. Damals mit Thanawat Gawanantunawong und Attapol Oipakare. Und Grüße gehen raus natürlich an den Kollegen René Eidams. Man ist nie über die Gruppenphase hinausgekommen. Uamumpa und Rodman sollen es diesmal besser machen, wird ihnen aber nicht gelingen, da lege ich mich fest. Uamumpa immerhin 2022 beim World Masters gegen Nauris Gleglu, ist ja glaube ich in Lette, und Mark Barilli gewonnen, hat ein Viertelfinale auf der Asian Tour vorzuweisen, spielt dort so einen hohen 70er-Schnitt. Rodman kommt auf einen Schnitt von so um die 69-70, war bei der Jugend-WM 23 dabei und ist der Jungbrunnen im Team, denn Uamumpa ist schon 51. Also auch hier haben wir alt und jung zusammen. Im Qualifier hat man sich gegen Pakistan und Macau in der Gruppe durchgesetzt und dann im Decider-Match um den dritten Platz gegen Taiwan gewonnen. Also das vielleicht das größte Achievement, dass man gegen Pupo und gegen Chen gewonnen hat, die ja auch so eine besondere World Cup-Story geschrieben haben.
Pupo.
So nämlich. Pupo. Also, der nicht dabei, stattdessen Uamumpa und Rodman, und wir sind mal sehr gespannt. Ich denke, damit würde ich es jetzt bei Gruppe C belassen und übergehen, oder?
Machen wir.
Aber Rodman denke ich immer noch am Basketball, ne?
Dennis Rodman. Der Kim Jong-Un-Freund, stimmt.
Ja, aber sonst, zur Verbindung haben wir da jetzt auch, glaube ich, nicht gefunden. Also, können wir gerne weitermachen.
Gehen wir über zu Gruppe D. Gruppe D, die angeführt wird von Irland, an Position 8 gesetzt mit Willie O'Connor und in diesem Jahr mit dabei unter irischer Flagge Mickey Menzel. Die spielen in einer Gruppe mit Singapur, vertreten von Paul Lim und Fui Weitan. Und dann haben wir Uganda mit Patrick Ochen und Juma Said. Da die ganz große Frage, wird sich irgendwas in dieser Gruppe anders ergeben, als dass Irland hier durchkommen wird, auch wenn man das vielleicht aus puristischer Sicht sich anders wünschen würde? Oder sind die Iren einfach gerade aktuell in einer viel zu guten Form? Moritz, wir haben es jetzt auch zuletzt beim letzten Players Championship Block gesehen, gerade Willie O'Connor, aber eigentlich auch beide sind schon in einer sehr ordentlichen Form. Und ja, vielleicht ist Irland halt jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Form, um ja auch so ein bisschen auch dann in der K.O.-Phase für Furore sorgen zu können.
Ja, vor allem sind mehrere Iren ja auch in guter Form. Wir hatten Anfang des Jahres auch Keen Berry, der hier und da von Wayne Mardell, glaube ich, auch gehypt wurde, so nach dem Motto, oh, das ist jetzt einiges, was besser wird. Ich meine, ist vielleicht ganz gut, dass ich an dieser Stelle über ihn spreche und nicht Marvin das tun muss. Das sei vielleicht an dieser Stelle auch nochmal erwähnt, aber jetzt ist dieser Keen Berry verbessert und könnte ja dann auch so ein bisschen das letzte Jahr vergessen machen. Dort hätte es fast ein sehr, sehr peinliches Gruppen ausgegeben, weil man eben gegen China verloren hat. Und dann ging es dann nur noch im Dreiervergleich und wirklich auf Messerschneide aus Versehen in die nächste Runde. Ja, und jetzt ist Berry verbessert, würde vielleicht gerne mitmachen. Und da springt dann eben Mickey Menzel plötzlich aus der Torte, der ja im nordirischen Team aufgrund des Duos Rock Gurney und seiner Zeit dann auch mit Dolan keine Rolle gespielt hat und vertritt jetzt eben Irland. Menzel aber auch schon World Cup Halbfinalist gewesen 2014. Wir haben es auch so ein bisschen uns überlegt, ob es überhaupt der erste Spieler ist, der zwei Länder beim PDC World Cup vertritt. Das müsste halt auch der Fall sein. Also Marvin, glaube ich, du hast es hier mit notiert, Robert Marjanovic, der dann nur für Kroatien dabei war und dann später die deutsche Flagge repräsentiert hat, aber eben nicht beim World Cup. Das können wir, glaube ich, auch von Mike Langendorf für Österreich sagen. Paul Lim ist natürlich der Tausendsasser unter den Nationen und deswegen irgendwie ganz passend, dass Singapur ja auch in dieser Gruppe ist.
Ja, absolut. Zu WDO-Zeiten oder WDF-Zeiten, Paul Lim mal für Singapur gespielt am Ende, dazwischendurch für USA, dann aber auch Papua-Neuguinea und Hongkong. Also der hat alle Länder durch, generell ja ein bewegtes Leben gehabt in vielen verschiedenen Ländern. Paul Lim hier mit Singapur mal wieder dabei, deswegen auch passend in dieser Gruppe. Also ich finde ich schon ganz, ganz cool, ne? Also man hat ja echt coole, gute Typen hat man hier einfach dabei. Paul Lim ist am Start mit Fui Weitan wie im letzten Jahr. Ja, ob da jetzt aber von der Qualität her noch viel kommt bei Paul Lim, muss man schon auch sagen, dass er dieses Jahr einfach schwächer spielt. WM-Quali wird ziemlich schwierig. Asian Tour auch jetzt ein bisschen unter die 80er-Marke gerutscht. Da wird es dann natürlich dann auch irgendwann nicht wirklich einfacher mit den Qualis. Auch ja, was die WM angeht. Deswegen vielleicht sogar einer der letzten Auftritte von Paul Limber im PDC-Event. Kann man natürlich auch mal irgendwie reinwerfen. Den Qualifier, den haben sie auch irgendwie aufgelegt bekommen. Eine Gruppe gelost worden mit Thailand, Pakistan und Macau. Also das war dankbar. Das haben sie dann auch gelöst. Man war natürlich schon mal im Viertelfinale, das ist schon ein paar Jährchen her, 2017, das waren dann die glorreichen Lim-Lim-Zeiten. Aber Uganda natürlich auch ein Land, was jetzt eine Premiere feiert beim World Cup, aber auch spannend ist, Kevin, mit Patrick Ocheng und Juma Zaid. Ich glaube, da gibt es ja auch ein, zwei interessante Punkte.
Ja, in der Tat, würde ich gleich euch aber überlassen, weil das habt ihr rausgefunden. An der Stelle muss ich nur sagen, also Uganda gegen Singapur, sehr wahrscheinlich am Freitagnachmittag, ist natürlich auch so ein World Cup Kultspiel. Ne? Also da kannst du dich dann vorbereiten auf den ersten vollen Tag mit 4 nächtlichen Spielen bei der Fußball-WM, dann irgendwann abends, und dann kann man mal so ab 12 Uhr rein sneaken und Singapur gegen Uganda sich anschauen. Also ich freue mich schon sehr drauf. In der Theorie ist die Gruppe eigentlich schon vorentschieden. Irland wird das machen. Sie sind ein echt gut besetztes Team, was zwei Spieler hat, die in Form sind und denen ich es zutraue, weil es so viele Fragezeichen auf anderen Seiten gibt, bei anderen Teams, dass sie auch echt mal vielleicht ins Halbfinale kommen. Also Irland jetzt auch nicht die größte World Cup Story, letztes Jahr irgendwie ins Viertelfinale gemogelt, damals Lennon O'Connor in diesem legendären Finale gestanden, aber ansonsten auch eher enttäuschend, aber vielleicht endet das in diesem Jahr. Wenngleich, das hat man ja vor der letzten Gruppenphase auch gesagt, Gibraltar, China, da wird nichts passieren, also dementsprechend auch Obacht vor Uganda, vor Ocheng und Said. Und ja, jetzt müssen wir darüber natürlich noch ein bisschen was erfahren, was hoffentlich den Bozicek-Infos in nichts nachsteht.
Ja, das hätte ich gerne getan, aber es gibt tatsächlich einen YouTube-Kanal von Patrick Ocheng mit ganzen 2 Videos, 2 Shorts und 36 Abonnenten. Das ist schon mal etwas alle für die Connoisseure unter uns. Bitte?
Alle followen, den müssen wir pushen. Ja, 36 also. Abonnenten, also bitte.
Auch wirklich der aber auch in diesem einen Video konsequent Ocheng Patrick angesprochen wird und Mr. Patrick, also es ist auch der Interviewer, der da sehr konsequent unterwegs ist und sagt, ja, Mr. Patrick, erzählen Sie mal ein bisschen was. Ich habe das mit 33 Minuten angesehen und bedingt etwas erfahren, leider. Das war so ein bisschen, ja, das Wort Fiebertraum ist ja hier an mancher Stelle schon gefallen, das war es für mich auch, weil, ja, er zeigt da so ein bisschen seine Trophäen, spielt wohl seit dem 9. Lebensjahr Darts, und das ist ja wirklich etwas, das muss man jetzt so im großen Vergleich, im Grand Scheme of Things sagen, dass ein Afrikaner seit dem 9. Lebensjahr Dart spielt und immer ja auch noch dabei ist, ist jetzt nicht so, als wäre Patrick Ocheng irgendwie Anfang 20 oder so. Also der tourt wirklich seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, auch so durch die ostafrikanischen Länder und alles, was es da so gibt, Tansania, aber eben vor allem Kenia, das ja auch so ein bisschen, ja, das wirtschaftliche Zentrum Ostafrikas ist, das muss man ja so sagen. Uganda, eines der ärmsten Länder der Welt, da musst du leider raus, um irgendwo Dart spielen zu können. Hat da zwar seinen lokalen Club, sag ich mal, aber mehr auch nicht. Und Ocheng nimmt das scheinbar auf sich und zeigt da dann seinen Trophäenschrank in diesem Spiel. Er muss sogar auf einen Stuhl klettern, um an seine höchstgelegene Trophäe zu kommen. Es ist ein wunderbares Video, ohne viele Informationen, was wir da von Patrick Ocheng geliefert bekommen.
Aber Moritz, diese Informationen reichen ja schon, dass er so lange spielt und auch in Afrika da eine gewisse Nummer geworden ist, obwohl ja jetzt sein Land, also es ist ja jetzt nicht das Darts Powerhouse, ne? Südafrika ganz vorne, dahinter kommt dann Kenia, muss man sagen, die haben es nicht mit diversen Teams nicht geschafft, an Uganda bei diesem Qualifikationsturnier vorbeizukommen. Wachuri, Munyua, die sind ja super früh ausgeschieden da. Also es ist ja irgendwie auch, also die Story von einem Patrick Ocheng sollte ja eigentlich dafür sorgen, dass vielleicht die ein oder andere wehleidige Aussage von absoluten Pros weniger medial repräsentiert wird oder einfach so für voll genommen wird, finde ich. Also wenn ich solche Stories höre, und da kommen wir jetzt im Verlauf dann auch der nächsten Folge des Teil 2, den wir mit euch aufnehmen über die anderen Teams, kommen wir dann noch häufiger drauf zurück, aber das ist mir in der Recherche häufig so irgendwie begegnet, ne, was das für Stories sind.
Ja, und das Lustige ist ja auch, wie dort, die sehen sich ja auch als Repräsentanten Afrikas, das muss man ja sagen, wir stecken ja auch gerne alle afrikanischen Länder in eine Schublade und sagen, das ist Afrika, aber für die Dartspieler von dort ist das tatsächlich auch so ein Gefühl, wir repräsentieren auch den afrikanischen Kontinent und zeigen, was wir für ein Talent haben, Und es war dann auch so, dass er dann gefragt wurde, dass er eben einen Peter Wachuri in einem Event in Kenia schlagen konnte. Und dann war Peter Wachuri auch so ein bisschen the Champion of Europe in diesem Video. Also so nach Motto Wachuri, der ist nach Europa, der ist nach UK gefahren, hat da sogar was gewonnen. Und dann kam er zurück, aber Patrick Ocheng, unser Mr. Patrick, der hat den dann auch noch geschlagen. Also da werden dann auch diese Vergleiche so aufgezogen. Das ist total schön zu sehen. Aber auch da, das es gibt auch wiederkehrende Themen dann in solchen Videos, immer so Thema Finanzen halt, ne? Also können wir es uns überhaupt leisten, das nächste Turnier zu fahren, und auch diese Unterstützung, die da immer erhofft wird von einem Sportministerium, das war ja auch in Kenia, glaube ich, so ein Thema, kommt überhaupt ein David Munua zur WM? Das sind immer wiederkehrende Themen, die man da auch hat, dass der Dartsport da halt keine große Unterstützung erfährt. Aber ja, vielleicht auch solche Menschen leider braucht in den ersten Jahren, die auch über die eigenen Limits hinausgehen und sagen, ich versuche da etwas aufzubauen.
Ja, Patrick Ocheng, should I call you Mister? Dann setzen wir an dieser Stelle den Haken für diese Folge hinter das, was wir besprochen haben. Vier gesetzte Nationen waren es, vier Gruppen mit jeweils drei Nationen inkludiert. Also wir haben jetzt 16 Teams bereits durchgesprochen. Und wer jetzt nahtlos im Anschluss gleich weitermachen möchte, der schaut am besten bei euch vorbei, ne? Marvin und Moritz, bei den Kollegen von Daten.de aus dem Shortleg-Podcast. Da geht diese Podcast-Reihe als World Cup-Vorschau quasi nahtlos weiter. Wir bedanken uns an dieser Stelle aber trotzdem schon mal ganz herzlich dafür, dass ihr hier bei uns zu Gast wart. Und auch vielen Dank da draußen an alle fürs Zuhören und natürlich eure Unterstützung auf Patreon. Also gerne jetzt zu Shortleg wechseln, um weiterzuhören. Vielen Dank und bis dahin. Ciao.
Danke euch.
Ciao.